Wie toll das hier ist, habe ich schon gesagt. Diese Kirche, Johanneskirche, gefällt mir sehr gut hier. Ich habe ein super Thema, nämlich ewige Freude. Also es geht anscheinend um den Himmel. Und ich lese den Predigttext dazu aus Psalm 126, der für diesen heutigen Gottesdienst, Abschlussgottesdienst Evangelische Allianz vorgeschlagen wurde. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Soweit der Text für diesen Sonntag. Wir befinden uns ja hier mit Magdeburg in einer der atheistischsten Gegenden der Welt. Also Sachsen-Anhalt und Berlin, Ost-Berlin vor allen Dingen. Von daher auch mein Einstand mit einer Frage. Da müssen wir uns hier auch auseinandersetzen und auch mit unseren lieben atheistischen Freunden und Geschwistern. Ist der Atheismus eigentlich wahr? Hängt mit unserem Thema zusammen, der Thema Himmel. Ohne Gott kein Himmel. Ist der Atheismus eigentlich wahr? Ist Gott wirklich nicht existent? Wenn der Atheismus wahr wäre, dann würden die, die mit Tränen sehen, vergeblich sehen. Keine Ernte der Freude. Wenn der Atheismus wahr wäre, dann blieben alle Menschen Gefangene des Todes. Wenn der Atheismus wahr wäre, würden alle im Nichts vergehen, nichts bliebe und die Erde wäre ein Massengrab, das durch ein sinnloses Universum rast. Wenn der Atheismus wahr wäre, dann bliebe die große Sehnsucht des Lebens unerfüllt. Die große Sehnsucht nach bleibender Liebe und nach Gerechtigkeit. Liebende wollen für immer zusammen sein. Und wenn der Atheismus wahr wäre, gibt es keine Gemeinschaft der Liebe für alle Zeit, sondern Trennung und Dunkelheit. Wenn der Atheismus wahr wäre, gäbe es keine letzte große Gerechtigkeit. Und die Verbrecher dieser Welt würden triumphieren. Mao, Adolf Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, die Terroristen vom 11. September 2001 und so weiter. Denn sie würden nicht gerichtet für ihre Taten, und es gäbe keine letzte Gerechtigkeit. Und die, wenn der Atheismus wahr wäre, die, die sich für das Gute eingesetzt haben und dafür ihr Leben ließen, die wären die größten Verlierer und Dummköpfe. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Edith Stein und wie sie alle heißen, diese Helden des Glaubens, die für ihre Treue zum Evangelium das Martyrium erlitten haben. Auch Jesus wäre nichts weiter als ein Träumer, ein Utopist, einer, der letztlich erbärmlich gescheitert ist. Wenn der Atheismus wahr wäre, dann hätten Leid, Sterben, Verlust, Trennung, Schmerz das letzte Wort. Und dieses Leben wäre ein grauenhafter Tanz auf der Falltür ins Nichts, in die Dunkelheit, in ewige Verlorenheit. Aber, liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist Gott sei Dank nicht wahr. Für mich ist der Atheismus ein Albtraum. Ein Albtraum, und ich rufe euch zu, erwacht. Erwacht aus diesem Albtraum. Gott existiert, Jesus lebt, das Grab war leer. Und Gott hat zugesagt, ich schaffe eine neue Erde, einen neuen Himmel. werdet wach und jubelt. Es ist wahr. Darum erwache zum Leben, zur Hoffnung, zur Zukunft. Alles wird gut. Übrigens einer der christlichsten Sprüche, die ich kenne. Alles wird gut. Es ist wahr. Darum freu dich des Lebens. Darum flippe aus vor Lust und Laune und tanze, als ob niemand zuschaut. Es ist wahr, die mit Tränen sehen, werden mit überirdischer Freude ernten. Es ist wahr, Leute. Und dann wird das wahr werden, was dieser Psalm besingt. Der Anfang unseres Predigtpsalms 126, da geht ja so los: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Ist ja unsere Redewendung. Wenn was toll ist, sage ich immer, oh, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Wir werden sein wie die Träumenden, wir sagen. Unfassbar, dass das wahr ist. Das werden unsere Gedanken sein im Himmel. Unfassbar. Ich glaub's ja wohl nicht. Brauchst du nicht mehr glauben, denn du siehst es. So werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. So geht der Psalm los und unser Predigtext, der schließt sich dann daran an. Was heißt denn das mit dem Himmel? Warum kann man sich eigentlich so doll auf den Himmel freuen? Ich finde, am besten, also für mich genial zusammengefasst, hat das ein ganz großer, nämlich Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon, Co-Reformator, Freund und Mitstreiter Luthers, er schrieb einen Tag vor seinem Tod einen denkwürdigen, berühmt gewordenen Text über den Tod. Und dieser Text ist unglaublich und er ist auch ein bisschen witzig. Er schreibt über den Tod: Du entkommst den Sünden. Du wirst befreit von aller Mühsal und der Wut der Theologen. Du wirst ins Licht kommen, Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Du wirst jene wunderbaren Geheimnisse lernen, die du in diesem Leben nicht verstehen konntest. Warum wir so erschaffen sind, wie wir sind. Und worin die Vereinigung der beiden Naturen in Christus besteht. Ein fantastischer Text. Er ist durchzogen von Hoffnung. Melanchthon freut sich. Einen Tag vor seinem Sterben schrieb er diesen Text. Er freut sich nicht auf den Tod, sondern auf das, was danach kommt. Denn der Tod ist ein Tor, durch das wir gehen und dahinter ist ganz viel Licht, ganz viel Leben, ganz viel Schönheit, Vollkommenheit. Vielleicht ist das Gehen durch das Tor manchmal etwas schwer und grausam. Aber Melanchthon freut sich auf das, was ihm hinter dem Tor erwartet. Er weiß, ich darf das, was mich beschwert und was mich zur Verzweiflung treibt, hinter mir lassen. Leid gehört zur Vergangenheit. Und was nennt er? Das Erste, was er nennt, du entkommst den Sünden. Du entkommst den Sünden. Es ist so, wer ein Leben will, das Gott gefällt, leidet unter seiner Sündhaftigkeit. Wir Christen haben uns ja das mit der Sünde nicht ausgedacht, weil wir solche Miesepeter sind und auf das Negative fixiert sind, sondern weil wir einfach in Gegenwart, im Angesicht der Heiligkeit, der Vollkommenheit, der Schönheit Gottes einfach merken, dass wir unvollkommene Geschöpfe sind. Und dass uns die Dinge immer wieder schief gehen, dass wir immer wieder nur Teile in der Hand halten. Und wir schauen Gott, wir schauen auf das Evangelium und erblicken das Vollkommene, das Ganze. Ich glaube, es gehört dazu, zu einem ernsthaften Christsein, wer Gott gefallen will, wer Jesus gefallen will mit seinem Leben, der leidet unter seiner Sündhaftigkeit. Wir machen Fehler, wir versauen Sachen. Wir merken, in uns drin sind manchmal Abgründe und wir sind, wenn wir ehrlich sind, erschrocken über uns. Und Melanchthon sagt, dem entkommen wir. Den entkommen wir. Was für eine gute Nachricht für alle Menschen, die darunter leiden, dass sie Dinge einfach noch nie so richtig auf die Reihe gekriegt haben, dass sie immer wieder hineinfallen in ihre Lieblingssünde und so weiter. Lieber Freund, liebe Freundin, die Botschaft, das wird eines Tages erledigt sein. Das Problem wirst du eines Tages nicht mehr haben, wie auch Melanchthon schreibt. Dann, du wirst befreit von aller Mühsal, schreibt Melanchthon weiter. Das ist prima. Und vor allem, wenn man Melanchthons Leben anschaut, er wusste, was Trübsal und was Mühsal ist. Er war immer wieder krank, er hatte ein bisschen schwächliche Gesundheit, der liebe Melanchthon. Er musste erleben, wie sein 2-jähriger Sohn starb. Grauenhaft. Jedes Kind, das stirbt vor seinen Eltern, das ist immer ein furchtbares Leid. Und er musste erfahren, wie seine geliebte Ehefrau nach 35 Jahren Ehe gestorben ist vor ihm. Und er sagt, dem entkomme ich. Weil die verlieren ihre Macht. Und in Gottes neuer Welt gibt es kein Leid, kein Tränen, kein Schmerz, kein Geschrei, wie es die Offenbarung schreibt. Dann, am lustigsten finde ich, was er schreibt, du wirst befreit von der Wut der Theologen. Die Wut der Theologen. Ich dachte, Philipp, wie kommst du denn darauf? Dann habe ich sein Leben studiert und dann 14 Jahre vor ihm ist ja Martin Luther gestorben. Und danach musste Melanchthon die schlimmsten Angriffe, Verleumdungen erfahren. Man hat ihm den Glauben abgesprochen, man hat ihm unterstellt, er wäre kein richtiger Christ, gleich gar kein richtiger Lutheraner und so weiter. Er habe nicht den richtigen Glauben. Er hat einen riesen Ärger gehabt und es hat ihn manchmal richtig angekotzt, wie seine Kollegen mit ihm umgesprungen sind. Und er sagt, boah, dem entkomme ich, wenn ich sterbe. Und nicht nur das, man entkommt ja nicht nur Sachen, sondern man kommt wohin. Und da heißt es, du wirst ins Licht kommen, Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Hier kommt der Theologe in ihm durch, sagt er, endlich, endlich schauen, was ich geglaubt habe. Und in der Bergpredigt heißt es, selig sind die reinen Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Er sagt, ich werde ihn betrachten, ich werde ihn sehen. Die letzten Worte einer ganz großartigen Heiligen, einer wunderbaren Frau, Gemeinde, Klostergründerin, Mystikerin, Schriftstellerin und so weiter, Teresa von Avila. Ich verehre sie. Wisst ihr, was ihre letzten Worte waren, bevor sie starb? Ich lese sie euch vor. Sie sprach, es wird Zeit, dass wir uns sehen, mein Geliebter. Also schöne Worte am Ende des Lebens habe ich noch nicht irgendwo vernommen als diese. Es wird Zeit, dass wir uns sehen, mein Geliebter. Melanchthon als kühler Theologe hat das ein bisschen anders ausgedrückt. Ja, du wirst ins Licht kommen, Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Aber genau darum geht es. Wir werden ihn sehen, unseren Geliebten. Und dann fährt er fort. Du wirst jene wunderbaren Geheimnisse lernen, die du in diesem Leben nicht verstehen konntest, warum wir so erschaffen sind, wie wir sind. Ja, es interessiert mich auch manchmal, warum genau so, wie wir sind, als Mann und Frau und so unterschiedlich und dennoch aufeinander hingeschaffen. Wir werden erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das, was Faust in diesem Leben sich erhofft hat, dass er das erkennt durch seinen Bund mit dem Teufel, der ist nicht nötig, auch schädlich, wie wir wissen. Der Himmel heißt, wir werden Gott erkennen, wir werden uns selbst erkennen, wir werden erkennen, was die Welt zusammenhält, die ganzen großen Geheimnisse. Mich interessiert ja so viel, nicht nur, ja, was Jesus alles gesagt hat, was Paulus gemeint hat mit dem Pfahl im Fleisch, und mich interessieren auch die schwarzen Löcher im All, was die wohl sollen und so, und so viele Sachen. Es wird so spannend. Der Himmel ist ein wunderbarer Ort für Neugierige. Also wenn du neugierig bist, lade ich dich herzlich ein, Jesus Christus zu folgen, denn er ist der sicherste Weg zum Himmel. Und damit will ich schließen. Das Letzte, was Melanchthon schrieb: Du wirst jenes wunderbare Geheimnis lernen, worin die Vereinigung der beiden Naturen in Christus besteht. Hier kommt der Theologe durch. Wie verhält sich das eigentlich, wahrer Mensch und wahrer Gott, wie es im Dogma zusammengefasst hat? Das interessiert ihn also sozusagen. Melanchthon möchte die großen Fragen der Theologie verstehen und beantwortet wissen. Und er weiß, es kommt die Zeit, wo ich das alles erkennen darf. Und deswegen freut er sich drauf. Der Grund für diese unermessliche ewige Freude ist der Grund unserer Errettung und dass wir der Vollkommenheit begegnen, der vollkommenen Schönheit und Intelligenz Gottes, die vollkommenen Himmel, und wir werden das schauen, von dem wir hoffen, dass es das gibt, und wir werden begeistert sein und hineinkommen in eine Existenz der ewigen Freude. Amen.